Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem kleinen Klassenzimmer zum Mitnehmen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Du kannst diesen Podcast benutzen, um dich auf eine Klausur oder eine mündliche Abi-Prüfung vorzubereiten oder auch ganz einfach aufs Leben. Es geht hier nämlich durchaus um Fragen, die was mit unserem Leben zu tun haben. Zum Leben gehört es zum Beispiel dazu, dass ständig Leute über andere bestimmen. Es gibt einerseits Leute, die über dich bestimmen dürfen, und andererseits kann es auch sein, dass du selber über andere Menschen bestimmen kannst oder sogar musst. Das ist in der Familie so, in der Schule oder auch in der Arbeitswelt. Und selbst wenn du dir ziemlich frei und unabhängig vorkommst, selbst dann gibt es da immer noch den Staat, der Dinge bestimmt. Warum ist das so? Das ist eine Grundfrage der sogenannten Staatstheorie, man nennt sie auch politische Philosophie. Eine Einführung in dieses Gebiet hörst du in Episode 63. In der Staatstheorie beschäftigen wir uns im Moment mit dem Philosophen Thomas Hobbes, der im 16. und 17. Jahrhundert gelebt hat. Wenn wir keinen Staat hätten, wären wir im sogenannten Naturzustand, siehe dazu ganz allgemein die Episoden 69 bis 70. Hobbes sagt, in diesem Zustand wären alle auf sich allein gestellt und müssten sich alles greifen, was sie zum Überleben brauchen. Und sie hätten auch alle das Recht dazu. Das Ergebnis wäre ein ständiger Kriegszustand, jeder gegen jeden. Mehr zum Naturzustand bei Hobbes hörst du in Episode 72. Der einzige Ausweg aus diesem Zustand besteht für Hobbes darin, dass wir dieses Recht auf Selbstbestimmung und damit auch das Recht auf Gewalt loswerden. Dieses Recht werden wir aber nur los, wenn wir es auf jemanden übertragen. Und das wiederum werden wir nur tun, wenn alle anderen das auch machen. Das nennt Hobbes Gesellschaftsvertrag. Siehe die letzte Episode 73. Jeder überträgt dieses Recht auf eine bestimmte Person oder auf eine Gruppe von Personen unter der Bedingung, dass alle anderen ihr selbes Recht auch dahin übertragen. Diese Person oder Gruppe ist dann plötzlich unvorstellbar mächtig. Hobbes spricht hier vom Leviathan, dem sterblichen Gott. Sie ist so mächtig, dass sie nun alle anderen davon abhalten kann, Gewalt auszuüben. Sie bilden den Souverän, sagen wir ruhig, die Regierung, und alle anderen sind die Bürger. Wenn die Menschen ihre Rechte übertragen, heißt das laut Hobbes, die Bürger autorisieren den Souverän. Er handelt dann in ihrem Namen, also sie sind Autor davon, was er tut, deswegen autorisieren. Und das ist der einzig logisch mögliche Weg, den schrecklichen Naturzustand zu beenden. An dieser Stelle entstehen manchmal Missverständnisse, die sich dann bis in die Abi-Prüfung fortsetzen. Erstens, unterschreiben die Leute diesen Gesellschaftsvertrag freiwillig? Zweitens, heißt das, dass sie den Souverän wählen, also so wie wir alle 4 Jahre eine Bundesregierung wählen? Auf diese beiden Punkte will ich zuerst kurz eingehen. Danach werden wir uns anschauen, wie Hobbes sich das Leben unter diesem Souverän im Gesellschaftszustand vorstellt. Also zu Punkt 1. Ist der Gesellschaftsvertrag freiwillig? Die Antwort lautet, naja, die Leute machen das kind of freiwillig. Zunächst mal ist es ja nicht so, dass jemand herumrennt, ihnen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, unterschreib oder stirb. Insofern ist das schon freiwillig. Aber was ist die Alternative? Angenommen, es wird ein Gesellschaftsvertrag abgeschlossen und angenommen, es gäbe gleichzeitig Leute, die da nicht mitmachen und trotzdem auf dem gleichen Gebiet leben. Wer ist das? Sehr viel später in diesem Podcast werden wir den Philosophen Robert Nozick kennenlernen. Er hat sich mit diesen Leuten sehr, sehr ausführlich beschäftigt und soweit ich weiß, hatte er auch als einziger einen Namen für sie. Independence, zu Deutsch Unabhängige. Im Folgenden will ich genau diesen Namen verwenden, ohne jetzt weiter auf Nozick einzugehen. Was passiert also bei Hobbes mit diesen Independence? Die leben neben dem Gesellschaftsvertrag. Die anderen im Gesellschaftsvertrag erzeugen ja diesen wahnsinnig mächtigen Souverän. Der ist mächtiger als die Einzelnen im Vertrag Und er ist auch mächtiger als die Independents. Die sind nämlich immer noch im Naturzustand. Erstens untereinander, zweitens aber auch gegenüber den Leuten im Staat. Im Naturzustand, haben wir gelernt, sind aber laut Hobbes alle eine potenzielle Gefahr für alle anderen. Darum darf man die auch angreifen oder sogar auslöschen. Man darf das nicht nur, man muss das sogar, um selbst zu überleben. Die sind ja eine Gefahr. Soweit so schlimm. Wenn die Independents nun gegenüber dem Staat noch im Naturzustand sind, dann heißt das für Hobbes, der Staat ist berechtigt, wenn nicht sogar verpflichtet, diese Leute auszulöschen. Und weil er stärker ist, wird er das auch schaffen. Die Independents haben hier keine lange Lebensdauer. Dass das so ist, das wissen allerdings auch alle vorher. Alle wissen, wenn ich draußen bleibe, werde ich ausgelöscht. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass die meisten nicht draußen bleiben werden. Und wenn sie es doch tun, ist das auch egal, weil sie bald weg vom Fenster sind. Also, ist der Beitritt zum Gesellschaftsvertrag jetzt freiwillig? Erstmal ja, weil ich eine ganz eigene, überlegte Entscheidung treffen kann. Ich habe ja zwei Optionen. Ich kann unterschreiben oder auch nicht unterschreiben. Aber ich weiß, dass ich nur eine dieser beiden Optionen überleben werde. Und diese Wahl ist wahrscheinlich nicht das, was wir uns normalerweise unter freiwillig vorstellen. Zweitens, ist der Gesellschaftsvertrag eine Wahl, so wie wir eine Bundesregierung wählen? Das höre ich immer wieder im mündlichen Abi, aber Warnung, Warnung, es stimmt nicht. Stell dir vor, wir sind eine Gruppe von 20 bis 25 Personen, so groß wäre etwa ein normaler Philosophiekurs in der Oberstufe. Und ich sage jetzt, wir müssen in dieser Gruppe einen Anführer bestimmen. Was wäre deine erste Reaktion? Deine erste Frage ist hoffentlich nicht, wer soll der Anführer sein, wen sollen wir wählen, sondern deine erste Frage lautet hoffentlich, warum sollen wir überhaupt einen Anführer haben? Und was heißt hier überhaupt Anführer? Was soll der nachher machen? Was soll der nachher dürfen? Diese zweite Frage ist die philosophisch entscheidende Frage. Warum brauchen wir überhaupt eine Regierung? Erst wenn wir diese Frage geklärt haben, erst dann ergibt es Sinn, die erste Frage zu stellen. Die Frage, wer ganz konkret regieren sollte, die ist natürlich auch sehr wichtig, aber es ist eben eine politische Frage, keine rein philosophische. Würde Hobbes sagen. Fußnote, Platon hat das doch anders gesehen, siehe die Episoden 64 bis 65. Platon sagt, dass nur Leute regieren sollten, die auf dem richtigen geistigen und moralischen Level sind, nämlich die Philosophen. Das würde Hobbes so nie sagen, weil er ja von einer natürlichen Gleichheit aller Menschen ausgeht. Ende der Fußnote. Ich fasse zusammen. Im Gesellschaftsvertrag geht es nicht so sehr darum, wer die Regierung ist, sondern darum, dass es überhaupt eine Regierung gibt. Was heißt nun Regierung? Damit kommen wir zum Hauptteil dieser Episode. Für Hobbes heißt Regierung, dass die Bürgerinnen die Autorschaft ihrer Handlungen auf eine bestimmte Gruppe oder eine Person übertragen. Siehe letzte Episode. Die Regierung handelt stellvertretend für mich. Wenn sie das nicht könnte, so das Argument, dann könnte ich ja immer noch über mich selbst bestimmen und wäre dem Gesellschaftsvertrag nicht wirklich beigetreten, also noch im Naturzustand. Und aus dem kommen wir laut Hobbes nur raus, wenn wir gemeinsam die Autorschaft an unseren Handlungen übertragen. Dieses Autorschaftsmodell ist ähnlich wie ein Blankoscheck. Zitat: Da jeder Untertan durch diese Einsetzung Autor aller Handlungen und Urteile des eingesetzten Souveräns ist, so folgt daraus, dass dieser, also der Souverän, dass dieser durch keine seiner Handlungen einem seiner Untertanen Unrecht zufügen kann und dass er von keinem von ihnen wegen eines Unrechts angeklagt werden darf. Denn wer aufgrund der Autorität eines anderen eine Handlung vornimmt, tut damit kein Unrecht, aufgrund von dessen Autorität er handelt. Bei der Einsetzung eines Staates ist aber jeder Einzelne Autor alles dessen, was der Souverän tut. Und folglich beklagt sich, wer sich über ein Unrecht seines Souveräns beklagt, über etwas, wovon er selbst Autor ist und darf deshalb niemanden anklagen als sich selbst. Und sich selbst kann er nicht wegen eines Unrechts anklagen, da es unmöglich ist, sich selbst Unrecht zu tun. Zitat Ende. Das heißt, wir können durchaus blöd finden, was die Regierung so macht. Aber wir können sie nicht zwingen, was anderes zu tun. Die handelt ja auch nur stellvertretend für uns, also, sagt Hobbes, also ist das so, als ob wir selber es tun würden. Eigentlich können wir uns nicht mal beschweren, weil wir ihr ja die Rechte übertragen haben. Das ist ein fremder Gedanke für die meisten von uns, denn sich über die Regierung beschweren ist ja in Deutschland immer ein beliebtes Smalltalk-Thema, ähnlich wie das Wetter oder die Deutsche Bahn. Nun kannst du gerne übers Wetter motzen, aber deswegen hast du noch keinen Anspruch drauf, dass das Wetter sich so verhält, wie du es gerade gerne möchtest. Hobbes sagt, genauso ist es auch bei der Regierung. Fußnote, bei der Deutschen Bahn ist es anscheinend leider auch so, aber das wäre nochmal anderes Thema. Gesellschaftsvertrag heißt, du hast schon unterschrieben. Du kannst alles blöd finden, aber du kannst nicht mehr kündigen. Das ist natürlich sehr unbequem. Niemand stellt gerne Blankoschecks aus. Ja, die Regierung soll schon Gewalt haben, aber die soll es damit bitte nicht übertreiben, oder? An dieser Stelle könnte man doch auf folgende Idee kommen. Moment mal, wir schließen hier doch einen Vertrag ab, oder? Und in einen Vertrag kann man ja alles Mögliche reinschreiben, solange alle einverstanden sind. Wie wäre es, wenn wir die Regierung im Vertrag darauf festlegen, dass sie bestimmte Sachen nicht macht, dass sie es also nicht übertreibt mit dem Regieren, dass sie Gewalt nur in bestimmten Grenzen ausübt? Genau das werden Locke und Rousseau später auch machen, aber heute sind wir noch bei Hobbes und der hat für diese Idee leider schlechte Neuigkeiten. Zitat: Da von den Vertragsschließenden das Recht, ihre Person zu verkörpern, demjenigen, den sie zum Souverän ernennen, nur durch einen untereinander und nicht zwischen ihm und jedem einzelnen von ihnen abgeschlossenen Vertrag übertragen wurde, kann seitens des Souveräns der Vertrag nicht gebrochen werden. Zitat Ende. Das Problem ist also, es gibt keinen Vertrag mit dem Souverän. Es kann gar keinen Vertrag mit dem Souverän geben. Warum nicht? Weil der Souverän ja erst nach dem Vertrag existiert. Es gibt ihn ja nur deswegen, weil es schon einen Vertrag gibt. Also kann er rein logisch selbst gar kein Teil des Vertrags sein. Das ist logisch einfach nicht möglich. Und darum kann man auch nicht mit dem Souverän vereinbaren, dass er sich an bestimmte Dinge hält. Der Souverän herrscht losgelöst vom Vertrag. Fachwort absolut von lateinisch absolvere ist gleich loslösen. Das Wort kennen wir schon aus der Kant-Einführung, Episode 40. Die Staatsform, die Hobbes begründet, heißt darum Absolutismus. Im 16. Jahrhundert war das Musterbeispiel dafür der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Bekannt ist das Zitat »L'État c'est moi«, »Der Staat bin ich«. Denke dazu nochmal zurück an die letzte Episode. Im Staat werden alle, die den Vertrag abschließen, zu einer Person verkörpert. Diese Person ist der Staat. Wobei bei Hobbes ausdrücklich auch die Bürgerinnen selbst zum Staat gehören. Das klingt bei König Ludwig ja noch anders. Diesen absoluten Vertrag gibt es, damit der Souverän für Frieden und Sicherheit sorgen kann. Genau das ist seine Aufgabe. Er darf also alles tun, was dazu nötig ist. Gesetze erlassen, Gesetze durchsetzen und über die Befolgung des Gesetzes entscheiden. Das alles ist seine Aufgabe. Hier gibt's noch keine Gewaltenteilung, das wäre in Hobbes System auch logisch nicht so richtig möglich. Der Souverän darf ausdrücklich auch das Privateigentum regeln. Wer darf was unter welchen Umständen besitzen, übertragen, benutzen und so weiter. Genau das war ja auch im Naturzustand eine Ursache der Konflikte. dann ist es doch sinnvoll, diese Konflikte jetzt gar nicht erst hochkochen zu lassen, bevor wir sie gewaltsam beenden, sondern alles schon im Vorfeld zu regeln. Darum gehört die Frage, wer was und wie viel haben darf, ausdrücklich zur Aufgabenbeschreibung des Souveräns. Ein anderes Beispiel für den Gesellschaftszustand bei Hobbes ist der Umgang mit der Meinungsfreiheit. Zitat: Deshalb ist auch mit der Souveränität verbunden, darüber Richter zu sein, welche Meinungen und Lehren dem Frieden abträglich sind und welche dazu führen und folglich bei welchen Anlässen, wie weitgehend und bei was man den Menschen überhaupt vertrauen darf, wenn sie Reden an die Volksmenge halten und wer die Lehren aller Bücher vor Veröffentlichung überprüfen soll. Denn die Handlungen der Menschen entspringen ihren Meinungen. Und eine gute Lenkung der menschlichen Handlungen, die Frieden und Eintracht unter ihm bewirken soll, besteht in einer guten Lenkung ihrer Meinungen. Zitat Ende. Innerhalb von Hobbes' Vertrag ist das Argument bestechend. Wenn erstens bestimmte Meinungen für Unfrieden sorgen, zweitens der Souverän aber den Frieden sichern muss, dann ist es für alle besser, wenn sich bestimmte Meinungen gar nicht erst verbreiten. Das nur als Eindruck zur Herrschaftspraxis bei Hobbes. Ich will dazu jetzt noch nicht zu viel sagen, weil uns das Thema Meinungsfreiheit in der Staatstheorie noch sehr oft begegnen wird. Vielleicht gibt's dazu auch mal einen eigenen Exkurs in diesem Podcast. Und natürlich werde ich diesen Punkt in der nächsten Episode zu Hobbes nochmal kritisch einordnen. Bis hierher klingt Hobbes' Staat ziemlich repressiv, das heißt, er ist in der Lage, die BürgerInnen stark zu unterdrücken. Genau das ist ja auch irgendwo sein Zweck, würde Hobbes sagen. Es gibt aber auch ein paar Lichtblicke. Der Souverän hat ja bestimmte Befugnisse, also Dinge, die er tun oder beschließen darf. Aber was ist, wenn er nichts tut, nichts beschließt? Antwort: Dann muss sich natürlich auch niemand an irgendwas halten. Dann ist die Bürgerin frei. Zitat: Die Freiheit eines Untertanen ist daher auf die Dinge beschränkt, die der Souverän bei der Regelung ihrer Handlungen freigestellt hat. So zum Beispiel die Freiheit des Kaufs und Verkaufs oder anderer gegenseitiger Verträge, die Wahl der eigenen Wohnung, der eigenen Ernährung, des eigenen Berufs, der Kindererziehung, die sie für geeignet halten und dergleichen mehr. Was die anderen Freiheiten betrifft, so hängen sie vom Schweigen des Gesetzes ab. In den Fällen, wo der Souverän keine Regel vorgeschrieben hat, besitzt der Untertan die Freiheit, nach eigenem Ermessen zu handeln oder es zu unterlassen. Zitat Ende. Es gibt also einen öffentlichen und einen privaten Bereich. Erinnern wir uns an Tim und Tom aus den letzten zwei Episoden. Wenn sie dem Gesellschaftsvertrag beitreten, übertragen sie einem anderen, bei uns war das Jim, das Recht, über sie zu bestimmen. Jim bestimmt dann zum Beispiel, dass Tim und Tom sich auf der Straße nicht gegenseitig massakrieren dürfen, dass sie nicht in die Wohnung des jeweils anderen einbrechen dürfen und so weiter. Tims Wohnung ist jetzt vor Tom sicher. Was Tim jetzt aber in seiner eigenen Wohnung macht, das ist seine Privatsache. Tom hat sich rauszuhalten und dem großen, mächtigen Jim ist es vermutlich egal, solange Tim da drin keine Massenvernichtungswaffen baut. Was ist aber, wenn Tim 5 Packungen Zigaretten am Tag raucht? Das ist wahrscheinlich sehr schlecht. Auch das wird Jim und auch Tom aber ziemlich egal sein. Jedenfalls, solange er nicht gerade aus Versehen seine eigene Wohnung anzündet und Toms Haus daneben gleich mit abfackelt. Das wäre nämlich dann eine Frage der öffentlichen Ordnung. Hier ist wieder Jim zuständig. Aber Tims Gesundheit, die kann allen erstmal völlig egal sein. Das ist Privatsache. Diese Trennung von Öffentlichkeit und Privatsphäre folgt ziemlich direkt aus Hobbes' Staatsmodell. Und die ist gar nicht so selbstverständlich. Bei Aristoteles war das noch ganz anders, siehe die Episoden 66 bis 68. Bei Aristoteles ist der Staat für das gute Leben der Menschen zuständig und es muss ihn sehr wohl interessieren, ob Tim raucht wie ein Schlot oder ob er 3-mal die Woche ins Fitnessstudio geht. Genau darum gibt es ja den Staat, sagte Aristoteles, um Tim hier zu helfen. Ganz allein kriegt er das vielleicht nicht hin. Hobbes würde das bestreiten. Den Staat gibt es, um Tim vor Tom zu beschützen und umgekehrt. Den Staat gibt es aber nicht. Es gibt ihn nicht, um Tim vor sich selbst zu beschützen. Ganz stabil ist diese Trennung bei Hobbes aber auch nicht. Denn der Souverän, wir nannten ihn Jim, der ist ja unglaublich mächtig. Wenn Jim es sich in den Kopf setzt, Tim auch in seiner Wohnung noch zu überwachen und vom Rauchen abzuhalten, was dann? Gut, es war nicht Jims Aufgabe, aber wer will ihn dran hindern? Allgemein können wir sagen, die Trennung von Privatsphäre und Öffentlichkeit ist bei Hobbes schon angelegt. Sie ist ermöglicht, aber nicht sichergestellt. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer kleinen Führung durch den Gesellschaftszustand bei Hobbes. Die Frage wäre jetzt nur noch, wo ist der Ausgang? Damit meine ich, unter welchen Bedingungen kommt man aus diesem Gesellschaftsvertrag wieder raus? Selber kündigen kann man ihn ja nicht, sonst würde es sich gar nicht lohnen, ihn einzugehen. So viel ist schon mal klar. Der Gesellschaftsvertrag kann aber von Leuten aufgelöst werden, die ihm nicht angehören. Erstens, Auflösung durch äußere Feinde. Damit sind nicht die Independents von vorhin gemeint, also Menschen ohne jeden Gesellschaftsvertrag, denn die werden ja alle platt gemacht. Sondern damit sind eher Leute gemeint, die einem anderen Staat angehören. Wenn zwei Staaten Krieg führen und der eine Staat den anderen besetzt, dann wird er wahrscheinlich auch dessen Regierung absetzen. Und dann ist der Gesellschaftsvertrag in diesem Land vorbei. Denn die Person oder die Personengruppe, auf die alle Macht und Gewalt übertragen wurde, die gibt es ja nicht mehr, beziehungsweise die haben keine echte Macht mehr. Zweitens, Auflösung durch die Regierung selbst. Vorhin haben wir gesagt, bei Hobbes kann man den Souverän nicht zwingen, jetzt A zu tun statt B. Daraus folgt aber auch, man kann den Souverän nicht zwingen, überhaupt irgendwas zu tun. Salopp gesagt, wenn die Regierung einfach keinen Bock hat, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, dann ist der Staat irgendwann futsch. Sagen wir es genauer, wenn der Souverän, warum auch immer, seine Macht und Gewalt nicht mehr wirklich ausübt, dann wird der Staat irgendwann auseinanderfallen und die Leute sind wieder im Naturzustand, also im Krieg jeder gegen jeden. Das sind die einzigen beiden Ausgänge und beide sind nicht besonders schön. Wahrscheinlich gibt's auch viele andere Aspekte an Hobbes Staatsmodell, die du nicht besonders schön findest. Dazu kommen wir aber erst in der nächsten Episode, in der ich kritisch auf Hobbes zurückblicken werde. So wie wir das hier praktisch mit allen Philosophinnen und Philosophen machen. In der Zwischenzeit bist du herzlich eingeladen, meinen Podcast weiterzuempfehlen und mir 5 Sterne bei iTunes oder Spotify zu hinterlassen. Außerdem freue ich mich immer über neue Rezensionen bei iTunes. Und auch bei Spotify kann man jetzt übrigens Kommentare oder Rezensionen schreiben, aber nicht zum ganzen Podcast, sondern zu einzelnen Episoden. Bei Spotify gibt es zum Glück noch etwas mehr Meinungsfreiheit als bei Hobbes, also leg ruhig schon mal los. Wobei ich jetzt nicht verspreche, auf jeden Kommentar zu antworten. Wenn du mir persönlich schreiben willst, findest du mich im Internet unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!